Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zu einer neuen Episode von Rechtsgelesen, dem rechten Kultur-, Literatur- und Szene-Podcast des Jung-Europa-Verlags. Heute erneut an meiner Seite der Romanautor Volker Zierke. Guten Morgen, Volker.
Hallo.
Und meine Wenigkeit, der Verlagsleiter Philipp Stein. Ja, liebe Zuhörer, verfolgt man die aktuellen Medien, die aktuelle Großwetterlage, so kommt man natürlich nicht umher, an den aktuellen Wahlergebnissen der Landtagswahlen in Thüringen und Sachsen vom vergangenen Sonntag. Und keine Sorge, Volker Zierke und ich werden heute nicht über die Wahlen in Sachsen und Thüringen sprechen. Ich glaube, damit wurden Sie genug gelangweilt. Es hat aber indirekt zumindest damit zu tun, zumindest soll das unser Aufhänger sein. Der gute Harald Schmidt, lieber Volker, der hat nämlich einen Satz rausgehauen, naja, ich will nicht sagen, der für Empörung gesorgt hat, aber der es zumindest mal wieder in die Schlagzeilen der Boulevardpresse geschafft hat, nämlich, dass sich der Wähler in Deutschland wieder sehnt nach einer großen Koalition. Und siehe da, er nannte die Parteien AfD und BSW. Ja, Volker, ein klassischer Harald Schmidt oder nicht?
Insofern natürlich klassischer Harald Schmidt, in dem man natürlich nicht alles ernst nehmen sollte, was der Typ sagt. Fakt ist allerdings...
Wie bei uns, also.
Ja, im weitesten Sinne, aber Harald Schmidt ist natürlich der Christian Kracht, um mal diesen Namen ausnahmsweise mal wieder zu nennen.
Oh nein.
Der Kabarett-Szene in Deutschland, in dem man eben nichts sozusagen auf die Goldwaage legen sollte, was der Kerl sagt, sondern eben wie auch früher in seiner Sendung aus den frühen 2000ern alles mit ein bisschen Salz zu lesen ist. Aber es stimmt, Harald Schmidt hat am Abend der Wahl in Dessau
Dessau-Roßlau
eine Veranstaltung gehabt. Grüße an den dortigen Bürgermeister übrigens. Und diesen Satz eben rausgehauen. Er hat aber auch im August ein ähnliches Interview Live-Podcast des Deutschlandfunks geführt, in der es auch immer wieder um dieses Thema ging. Also der freundliche Moderator wollte da auch nicht locker lassen, immer über auf das Politische zu sprechen zu kommen. Hauptsächlich ging es natürlich immer darum, dass es ja sehr, sehr bedenklich ist, dass sehr, sehr viele Leute inzwischen AfD wählen und Harald Schmidt dann immer wieder darauf geantwortet hat, ja, kann man schon so sehen. Aber wenn man es halt anders will, dann soll man halt die Wahlen gefälligst abschaffen. Also wenn ihm das Ergebnis nicht passt, dann ist entweder Demokratie scheiße oder man hat halt nicht verstanden, wie das funktioniert. So, das ist sein Satz gewesen sozusagen. Und als sehr, sehr großer Harald Schmidt-Fan wollte ich das natürlich als Aufhänger nehmen, um eine Folge vollkommen kontextlos von BSW und AfD über Harald Schmidt zu reden.
Ja, man kann, glaube ich, generell erstmal festhalten, und das ist ja eine wohltuende Angelegenheit, dass sich Harald Schmidt, obwohl er es ohne weiteres könnte und es ihm vermutlich sogar Vorteile bringen würde, sich nicht einreiht in die Riege der Gratismutigen, wenn man diesen Begriff mal verwenden will. Das heißt, von einem Comedian, aber ganz generell von jemandem, der im Rampenlicht steht, beginnend von Fußballern über Rennfahrer, Pferdesportler, was auch immer man sich da vorstellen kann, Musiker und ähnliches natürlich sowieso, Schauspieler, wird ja praktisch von vornherein eingefordert, sich für eine der, Zitat, demokratischen Parteien auszusprechen. Ja. Bis vor vielen Jahren war es ja noch anrüchig, die CDU oder CSU als Künstler zu unterstützen. Das ist ja wenig progressiv gewesen. Heute ist das gesellschaftlich akzeptiert, denn die CDU scheint ja für viele jetzt sozusagen der letzte Rettungsanker vor einer Machtübernahme von Blau zu sein. Und da kann man vielleicht wohltuend erstmal feststellen, dass Harald Schmidt sich dieser Kategorisierung oder dieses Bekenntniszwangs sozusagen entzieht. Das passt, glaube ich, auch sehr gut, ganz generell in seine Vita, aber auch in seine Show, ja. Late-Night-Show der letzten Jahrzehnte, muss man ja sagen. Ja, und wenn man da, ich will da jetzt keine Beispiele zitieren, aber angefangen von sowas wie Til Schweiger, bis hin zu...
Für oder gegen die AfD? Weil lässt sich mal in beide Richtungen...
Bei Schweiger ist es immer ambivalent gewesen, vor allem in dieser Corona-Sache. Ja. Wobei für die AfD hat er sich natürlich nie ausgesprochen. Ganz prominentes Beispiel wäre jetzt dieser Fettsack von den Prinzen, der mit Bodo Ramelow zusammen da diese, ja, wie sagt man, so eine Art Wahlaufruf gestartet hat. Aber das geht ja weiter. Es gibt Bilder von Goretzka, ja, bekannt aus der Nationalmannschaft und vom FC Bayern München.
Nicht mehr in der Nationalmannschaft.
Ja, meinetwegen. Aber mal sehen, ob das so bleibt. Der ja mit so einer kein Fußball für Faschisten Fahne posiert hat. Ja, bis hin zu dem guten Joshua Kimmich, der sich ja dann gegen den Impfzwang kurz mal aufgelehnt hat, es dann aber doch gemacht hat. Also man könnte das jetzt ewig weiterführen. Es gibt so ganz wenige Ausreißer. Zu nennen wäre jetzt hier nicht unbedingt positiv, aber mal zu nennen, auch aus der Reihe der Comedians wäre Dieter Nuhr, der ja auch eine recht große, glaube ich, immer noch Sendung auch im Fernsehen hat, der ja ich glaube, bekennender oder zumindest nahestehender FDPler immer war.
Ja.
Aber immer so gegen diese Wokeness in den letzten Jahren geschossen hat.
Ja.
Der auch vielfach in der Kritik stand für seine politisch unkorrekten Witze, aber am Ende natürlich trotzdem den Knicks vorm System macht.
Ja, man muss ja auch da vielleicht ganz klar den Unterschied eben konsternieren zu Harald Schmidt, der sich eben nie klar auf eine Seite schlägt. So, man könnte das jetzt immer denken, auch wenn irgendwie der Deutschlandkurier jetzt irgendwelche Zitate aus dem Zusammenhang reißt und sagt, guck mal hier, Harald Schmidt findet es eigentlich ganz in Ordnung, wenn die AfD irgendwo regieren würde. Es ist jetzt natürlich kein klares Bekenntnis zur AfD. Es gibt ja auch gab ja auch diesen Skandal, wo Harald Schmidt ein Bild mit Hans-Georg Maaßen gemacht hatte. Das war auf irgendeiner Veranstaltung, ich glaube von der NZZ in der Schweiz, wo eben auch bekannt war, dass Alice Weidel auf dieser Veranstaltung war und Harald Schmidt sie demnach auch getroffen haben soll. Und aber das darf man eben, glaube ich, bei Harald Schmidt, und das beweist seine langjährige Sendung, eben nie so eben auf die Goldwaage legen, so nach dem Motto, er hat hier ein Bild mit Hans-Georg Maaßen gemacht, der ist eindeutig so und so einzuordnen, oder er hat jetzt gesagt, dass eine AfD-Regierung vollkommen in Ordnung wäre. Das verbietet sich sozusagen bei Harald Schmidt so ein bisschen, weil er auch immer eigentlich über alles Witze gemacht hat. So.
Ja, das ist interessant, aber dennoch ist es ja so, es gibt ja, um an dieser Stelle den mal zu zitieren, ich bin nämlich selber schon mal reingefallen, gibt ja diesen Harald-Schmidt-Parodie-Account auf Twitter.
Ja.
Ich bin, wie gesagt, selber schon mal reingefallen und dachte, dass ganz am Anfang es wäre ein Tweet von Harald Schmidt gewesen. Andere fallen regelmäßig rein, vor allem Boomer natürlich. Interessant ist ja trotzdem, dass man denkt, es könnte aber von Harald Schmidt sein, was von diesem Parodie-Account kommt. Ne? Also, dass sozusagen die Parodie in dem Fall in Anführungszeichen so gut ist, dass Leute glauben, oh, das könnte der Harald Schmidt ja wirklich geschrieben haben. Und ich glaube, da, das liegt nicht nur daran, dass viele Leute ziemlich dumm sind, sondern es scheint ja schon irgendwas auf sich zu haben mit diesem Harald Schmidt. Und deswegen, um mal den Bogen zu kriegen, wollen wir auch heute über ihn sprechen. Wir sprechen heute nicht hauptsächlich über Stefan Raab oder ähnliche, sondern wir sprechen explizit über Harald Schmidt. So, und warum machen wir das? Vielleicht mal ganz vorab nochmal den Sprung nach hinten kurz zu wagen. Wir dürfen ja nicht vergessen, dieser Podcast wird, so sagt es zumindest die Spotify und Co-Statistik, auch von Menschen gehört, die 16 aufwärts sind. Also in der Alterskohorte 16 bis 28 oder wie das da eingeordnet wird, die vielleicht gar nicht wissen, wer dieser grauhaarige, bebrillte Mann eigentlich ist, Volker.
Ja.
Ja.
Harald Schmidt ist...
Spreche nicht über dich.
Ja, noch nicht. Auch wenn gewisse Ähnlichkeiten in meiner Vita nicht zu übersehen sind, denn auch Harald Schmidt ist im bayerischen Teil des schönen Schwabenländles.
Nürdinge.
Nee, das ist Nürdingen liegt ja im württembergischen Teil.
Aber kommt er nicht daher?
Er ist geboren in Neu-Ulm, was auf bayerischer Seite liegt. Aber natürlich in Nürdingen... ein paar Kilometer vor Stuttgart, kann man sozusagen sagen, aufgewachsen. Er ist der Sohn von Heimatvertriebenen. Sein Vater kommt aus Böhmen, aus Karlsbad tatsächlich.
Oh ja.
Und seine Mutter aus Mähren. Und übrigens auch ganz lustig, hat sich jahrelang beim Bund der Vertriebenen engagiert. Und ist auch noch in dieser Jury. dieses Preises.
Also gibt es auch Dinge, die der gewissermaßen ernst meint?
Kann man ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Er hat ja auch sich zum Beispiel nach diesem Anschlag in Erfurt, war das, oder diesen, du weißt es, Killerspiele und so, da hat ja Johannes B.
Kerner. Steinhäuser war das, glaube ich. Ne?
Ich glaube, ja. Ich,
Robert Steinhäuser, glaube ich.
Ich weiß nicht, ob es jetzt Winden oder Erfurt war, aber ja. Es war so 2002. Hatte Johannes B. Kerner gleich eine Sondersendung gemacht und so Kinder dann vor die Kamera gezerrt und Harald Schmidt hat daraufhin seine Teilnahme an der Verleihung, ich glaube der Goldenen Feder oder so, abgesagt, weil die aus der Hand von Johannes B. Kerner vergeben wurde und er gesagt hat, mit so einem Schwein will ich eigentlich vor der Kamera stehen. Hat nicht so gesagt, aber es war so gemeint. Und es ist einer der wenigen Momente, glaube ich, wo bei Harald Schmidt so ein bisschen von, ja, tatsächlichen Anschauungen auch rübergekommen ist, weil es in seiner Sendung sehr, sehr selten so war. Mhm. Also er hatte schon Anfang der 90er dieses Schmiteinander, die Sendung mit Feuerstein, die eigentlich hauptsächlich daraus bestanden hat, dass er seinen Co-Autoren, oder ja, seinen Sidekick, dem den guten Feuerstein die ganze Zeit beleidigt hat in einer Tour. Und hat dann Ende der 90er Jahre dann im Sat 1 seine Sendung die Harald Schmidt Show bekommen, die eben sozusagen die Grundlage dieses Mythos Harald Schmidt ist. Die war am Anfang noch sehr starr. Ich weiß nicht, ob du mal ältere Folgen gesehen hast, so von, weiß nicht, 98 oder so. Die sind mit vielen Einspielern eher so ein bisschen Böhmermann-mäßig, nur halt mit so einem 90er-Jahre-Humor. Und sind dann Anfang der 2000er anders geworden, also viel, viel freier und haben viel, viel mehr Quatsch gemacht. Und das ist sozusagen diese goldene Phase der Harald-Schmidt-Show von 2000 bis 2003 etwa, wo die eigentlich alles rausgeholt haben, was so an Spontanität so auf der Bühne zu machen ist. Und daraus sich eben auch viele der Witze sozusagen gespeist haben, weil die, glaube ich, eben nicht eingeprobt waren und eben darauf basiert haben, wie Harald Schmidt als Person ist, was man auch in seinen Interviews immer noch merkt, dass er immer so versucht halt, sich vorher Gags zurechtzulegen, die er irgendwo aufgeschnappt hat, wo, aus dem Leben sozusagen, und die dann so einbaut sozusagen. Weiß nicht, wenn sie zum Beispiel mit Manuel Antrag, seinem Sidekick aus der Harald-Schmidt-Show, Zugfahren nachspielen und einfach halt so grüne Boomer im Prinzip verarschen, die mit den öffentlichen Verkehrsmitteln durch die Prärie fahren, so. Also es ist nicht sehr vorprogrammiert. Wobei das Konzept ja von der Harald-Schmidt-Show im Prinzip geklaut ist. Von der Late Night von David Letterman, was er, glaube ich, auch offen zugibt.
Ja, ganz generell. Ich meine, du siehst ja am ganzen Setting, also dieser Tisch, wo der dran sitzt, dann dieser Sidekick an der Seite.
Ja, das ist wie bei Letterman.
Genau, dann die Band. Das ist auch ein Klassiker dann immer. Ja. Ne? Du hast das ja dann später, das hat mich dann, als ich die Folgen nochmal angeschaut habe für die Podcast-Episode jetzt, wäre es ja wirklich nahezu eins zu eins von ihm geklaut, hat es Stefan Raab dann mit TV Total. Der hat auch so einen Tisch, hinter ihm ist dann so ein großer Bildschirm. Das liegt natürlich daran, dass die Sendung etwas neuer ist. Du hast auch diese Band, die immer spielt, wenn ein Gast kommt.
Ja.
Du hast diesen Sidekick nur bedingt, da kommt ja dieser fette Elton manchmal vorbei,
ja.
Der aber, glaube ich, nicht da sitzt. Erinnere mich nicht an alle Folgen von TV Total, aber sobald du TV Total siehst, siehst du, okay, das ist sieht aus wie bei Harald Schmidt, nur etwas mehr ProSieben-Fancy-mäßig. Ja.
Ja, im Prinzip ist es, glaube ich, alles aus dem amerikanischen Fernsehen übernommen. Die Bully-Parade damals war ja ähnlich aufgebaut, da gab es ja auch diese Band und diese Tussi, die da immer rumgetanzt hat und so. Das ist alles.
Auch das Konzept, bekannt, dass ein Gast halt kommt.
Ja, ja.
Ja, dass dann das Produkt des Gastes vorgestellt wird und so weiter und so fort. Genau, es hat aber trotzdem bei Harald Schmidt natürlich so diesen eigenen bundesdeutschen Charme. Also, man hat zwar das ganze Setting und auch so ein bisschen den Ablauf übernommen, aber diese Ami-Geschichten sind immer nochmal eine andere Welt. Einfach auch, weil Amerika halt anders ist, ne? Also, Harald Schmidt hat das Konzept, glaube ich, schon ziemlich stark selbst dann geprägt auch.
Ja, das merkt man, wie gesagt, eben auch dadurch, wie sie die Show eben von den 90ern bis so, sagen wir mal, 2000, 2001 eben unterscheidet und verändert hat, was natürlich die persönliche Prägung ist. Also, ich glaube, siehst es ja bei Stefan Raab oder so, der hat ja nie mit Playmobil die Ödipus-Saga versucht zu erklären, weil es ihm wahrscheinlich scheißegal war. Und bei Schmidt merkst du halt immer noch diesen bildungsbürgerlichen Hintergrund. Das ist natürlich auch so ein bisschen aufgesetzt, auch um so viel Halbwissen, weil er ja eigentlich kein richtiger Akademiker in dem Sinne ist, kein Altphilologe oder so, sondern immer so mit einem, ja, mit so ein bisschen, mit so einer Prise Salz eben versehen ist, wenn er dann eben, ja, zum Beispiel Ödipus-Saga, nachstellt und immer wieder so moderne Bezüge dann auch reinmacht, politische Bezüge, Sigmund Freud tritt dann auf und sowas.
Ernst Jünger ist ja auch mal Thema.
Genau, das ist eben auch so ein Klassiker, wo man eben auch schon vielleicht in den 2000ern so ablesen konnte, wo bei Harald Schmidt so es ideologisch so ein bisschen verwurzelt ist, nämlich halt wirklich auch in diesem reaktionären, konservativen Bereich. Ich weiß nicht, ob du die Folge über Jean-Marie Le Pen angeschaut hast, ja. Wo Harald Schmidt so lächelnd in die Kamera fragt, wo sind die 20%, die in Frankreich Le Pen wählen? Wo sind die eigentlich bei uns?
Ja.
Also müssen ja irgendwo her sein. Hat sich bei Schill sind sie ja offensichtlich dann nicht mehr gewesen, hat er gesagt. Ja, heute sind sie zu 30% bei der AfD.
Ja, es gibt ja ein paar ganz interessante Details, die man vielleicht noch erwähnen soll. Der erste ist, dass Harald Schmidt ja ich weiß nicht, ob er es abgeschlossen hat, aber sag schon, Schauspiel studiert hat und ja ursprünglich ans Theater wollte.
Ja.
Da wird ihm ja immer so ein bisschen unterstellt, dass er nicht gut genug fürs Theater gewesen sei als Schauspieler selbst. Kann ich jetzt nicht bewerten, habe ich auch nicht weiter verfolgt. Fakt ist einfach, das kann man, glaube ich, trotzdem dazu sagen, ich glaube, dass Stefan Raab ja gelernter Metzger ist.
Echt?
Ja, oder Fleischer, wie man im Osten sagt. Und
was für ein Landsmann ist Stefan Raab eigentlich?
Ich würde sagen NRW, ich weiß es aber nicht. Also will sagen, du hast gesagt bildungsbürgerlich, das merkst du und er kann halt auch Schauspielern irgendwo. Also das hat sicherlich, weiß ich nicht, ob das jetzt wirklich damit zu tun hat, aber es ist ein Detail, das man erwähnen sollte, ist jemand, der zumindest in dieser, ich nenne es mal, bildungsbürgerlichen Unterhaltungsbranche, was das Theater ja zweifelsohne ist, eigentlich ursprünglich angesiedelt war. Er sagt ja auch, er liebt das Theater. Mhm. Jemand, der das Theater liebt, beschäftigt sich in der Regel mit den Inhalten des Theaters. Und ohne das jetzt aufblähen zu wollen, ist das Theater eine Bühne, wo eine gewisse intellektuelle Veranlagung schon da sein muss, damit man das gut findet und versteht. Das heißt, Harald Schmidt ist natürlich jemand, der einen intellektuellen Hintergrund hat.
Der und weiß, wenn, weiß nicht, Faust 1 zitiert wird am Theater, weil er die Rolle selber gesprochen hat.
Ja, oder irgendein Gast, der irgendein Gast was sagt und dann auch vielleicht die Anspielung versteht.
Ja, ja.
Und hinzu kommt eben, das wollte ich auch noch mal sagen, wo du sagst, der hat diese Themen, diese bildungsbürgerlichen Themen eben dann auch bedient. Wir befinden uns dann natürlich ganz grundsätzlich auch in einer Zeit, in der das Publikum das noch verstanden hat.
Ja.
Also der Bildungshorizont der Menschen ist, ohne jetzt diese Hasstiraden auf die moderne Gesellschaft auszubreiten, natürlich ein anderer gewesen. Ja, also die Leute haben Anspielungen aus Faust, meinetwegen sogar Ernst Jünger und so halt auch verstanden, also intellektuellere Witze auch verstanden. Deswegen hat er das auch gemacht oder deswegen hat es auch gepasst. Und wie oft nimmt beispielsweise Harald Schmidt den Begriff Feuilleton in den Mund, FAZ-Feuilleton. Wenn der in den Sendungen sagt, ich habe jetzt wieder im FAZ-Feuilleton das gelesen oder in der Süddeutschen Zeitung, dann weiß der Zuschauer der damaligen Zeit, FAZ-Feuilleton, ja, alles klar, das lesen eher, liest eher dieser Typus Mensch, soll jetzt den Konservativen bezeichnen. Süddeutsche soll vielleicht das sind Dinge, die du vermutlich heute als Comedian überhaupt nicht mehr bringen kannst. Weil die Leute das in der Form vielleicht gar nicht mehr verstehen. Das ist natürlich, wenn du dir das in der Nachschau anschaust, ich will nicht sagen befremdlich, aber ganz interessant zu sehen, auf welchem Niveau sozusagen Comedy da dann sozusagen noch gemacht wurde.
Es ist auch sehr, sehr schwierig, weil sich ja vieles auf tagespolitische Dinge anspielt. Also, weiß nicht, CDU-Spendenskandal und so weiter eben. Das wird sozusagen immer mit eingeworfen. Ist natürlich einem damaligen Publikum präsenter gewesen als uns heute. Aber selbst damals musstest du natürlich die Tagesschau geschaut haben, um sowas dann zu verstehen.
Ich meine, Schmidt ist natürlich auch, da gibt es ja diverse Best-ofs auf YouTube, die man sich anschauen kann. Der hat ja schon, und da kommen wir dann auch so ein bisschen langsam in das Thema, wie rechts ist Harald Schmidt oder wie kontrovers oder wie konservativ. Man kann vielleicht noch dazu sagen, ich glaube, er ist sogar unabhängig der Tatsache, dass er regelmäßig Witze drüber macht, glaube ich, sogar bekennender Katholik.
Ja.
Kann man jetzt draus lesen, was man will, ob man das jetzt als einen konservativen Hintergrund deuten will oder nicht. keine Ahnung.
Ich weiß auch nicht, wie ausgeprägt das ist, sozusagen in der Glaubensausübung. Aber sagt er auch selber, dass er immer Messen gespielt hat, weil er ja Orgelspieler ist und lange in der Gemeinde aktiv war und sowas.
Ja, aber es ist so, dass Harald Schmidt ja ein früher Vertreter dieser Grenzübertretung war. Also wenn wir heute so diesen eigentlich schon wieder komplett abgegriffenen Begriff, der aber bis vor 10 Jahren noch sehr präsent war, Political Correctness, ja, nicht umsonst gibt es ja PI News und so weiter. Also das kommt ja aus einer gewissen Ära, dieser Begriff der PC, ja. Gibt auch PC Records zum Beispiel, auch interessant. Ja,
schon mal gehört.
genau, aber es ist so, dass er schon früh zum Beispiel mit diesem Begriff des Negers, ja, in dieser einen Sendung, wo er ungefähr 300 Mal Neger sagt und sein Sidekick so ein bisschen den prüden, politisch korrekten Anführungszeichen spielt, dann natürlich immer wieder Referenzen bzw. Grenzüberschreitungen in seinen Witzen, was das Dritte Reich, den Zweiten Weltkrieg betrifft, jetzt nicht zwingend die klassische Hitler-Parodie, wobei es die ja auch gibt von Harald Schmidt, aber dieses was weiß ich, irgendeine Karte zeigen und sagen, ja, in Warschau hat das stattgefunden. Ach stimmt, das ist ja heute wieder Polen oder irgendwie, ist jetzt ausgedacht, so schlechte Witze macht Harald Schmidt vielleicht nicht, aber man wird es verstehen. Also immer mal wieder so, wo das Publikum so dieses, oh, boah, war der krass oder so. Mhm. Und das kommt ja bei ihm immer wieder vor und ist eine interessante Sache. Also ja, im Grunde genommen schon in den 90er und 2000er Jahren praktisch diese bewusste Grenzüberschreitung als Stilmittel und auch als Markenzeichen vermutlich, ne?
Ja, ich glaube, er hat das selber in einem Interview gesagt, ich schaue ja sehr, sehr gerne Harald Schmidt-Interviews auch von heute in Anführungszeichen an, weil die eigentlich im Prinzip aufgebaut sind wie die Sendung. Hat er, glaube ich, mal gesagt, dass seine Sendung heute nicht mehr funktionieren würde. Er hat es ja noch ein paar Mal so 2011 rum versucht.
Ach ja?
Ja, er ist ja dann 2003 gab es ja diese kreative Pause bei Sat.1 und dann ist er, glaube ich, 2004 oder 2005 wieder bei der ARD, ist das, glaube ich, gesendet, die Harald Schmidt Show, im Prinzip so wie bei Sat.1 weiter, später dann ohne den Manuel Antrag und dann gab es dann so Auflösungserscheinungen. Dann ist er, glaube ich, wieder zu Sat.1 gewechselt und ganz am Ende bei Sky ist er dann gelandet. So 2014 war das, glaube ich, und da war dann Feierabend.
Also es wurde, muss man sagen, dann auch beständig schlechter, ja?
Er hat es auch, glaube ich, mal gesagt, es war halt dann die Zeit vorbei. Die Leute haben den Hintergrund nicht mehr gehabt. Mit Social Media und sowas es ist viel, viel schwerer, auf Sachen zu reagieren. Wenn du, weiß nicht, einmal die Woche eine Late-Night-Show hast, hast du halt die ganze Zeit im Prinzip nur kalten Kaffee zu bearbeiten, was halt auf Twitter schon 1000 Mal durch den Kakao gezogen worden ist. Ist ja auch eine Sache, die zum Beispiel bei Jan Böhmermann sehr interessant zu sehen ist, der ja übrigens auch in der Redaktion von Harald Schmidt als seinen Eintritt in die Comedy-Szene gefunden hat, dass wie Böhmermann mit dieser neuen Viralität umgeht, wie er seine Inhalte verbreitet. Und es war natürlich bei Sat.1 anders. Es war einfach nur eine Sendung, die abends halt gelaufen ist, die halb live ausgestrahlt worden ist. Das heißt, die haben abends bzw. nachmittags aufgenommen bis 18 Uhr und es wurde dann um 22 Uhr ausgestrahlt. Und
du hast ja auch noch diese klassischen Themen mit drin. Rauchen, Alkoholkonsum.
Ja.
Er macht ja mehrfach auch Witze über Zigarettenwerbung und was alles verboten ist. Du hast natürlich, was man heute tatsächlich als Frauenfeindlichkeit bezeichnen würde, du hast mir ja auch diese schöne Folge mit dem Skatkloppen geschickt. Es gibt ja auch noch so Pokerfolgen, ne?
Ja.
Bei dem Skatkloppen, wie er im Prinzip dieses Element mit dieser Bedienung, natürlich eine Parodie auf den klassischen Boomer, der halt in der Kneipe sitzt und sein Essen bestellt, aber ginge heute vermutlich in der Form so auch nicht mehr. Vielleicht geht es jetzt gerade wieder. Ja, vielleicht geht es jetzt gerade wieder. Also vielleicht kommen wir jetzt auch ein interessantes Thema dann, man vielleicht jetzt wieder eine Zeit kommt, wo diese Grenzüberschreitung wieder gefordert wird, weil mehr Leute das Gefühl haben, dass sie tatsächlich von ihrer Meinungsfreiheit eingeschränkt werden. Aber es ging eine ganze Zeit überhaupt nicht. Und kann man sich überhaupt nicht mehr vorstellen jetzt aktuell, dass da so ein Comedian sitzt und so eine so eine Bedienung ranzitiert und über die so halb so ein bisschen Witze macht, könnte man auch vielleicht eine Putzfrau nehmen als Bild. Irgendwie so von wegen, sie haben ja was vergessen oder so, haha, in meinem Schritt. Oder das wäre so irgendwie so ein Boomer-Witz oder so. Aber das funktioniert vielleicht heute nicht mehr, das stimmt. Ist aber interessant, dass man da eben noch dass man schon damals im Grunde genommen mit dieser Grenzüberschreitung kokettieren konnte und es funktioniert hat.
Ja, weil man, glaube ich, auf Social Media nicht gecancelt werden konnte, weil das halt nicht stattgefunden hat.
Ja, aber ich meine, dass es damals schon ein Aufreger überhaupt war. Ist auch interessant, ne? Also, dass sich das sozusagen bis heute durchzieht, dass diese bewusste Grenzüberschreitung als Stilmittel der Comedy, also gen rechts sozusagen, dass das ungebrochen funktioniert eigentlich. Ich meine, Dieter Nuhr lebt im Grunde genommen auch nur noch davon, immer so Witzchen über die Grünen zu bringen oder sowas halt. Aber immer so, dass die Gäste so, boah, war der krass. So. Mhm. Und um auf einen anderen zu sprechen zu kommen, wo man vielleicht später mal einen Vergleich zwischen Schmidt, Böhmermann und dem guten Uwe Steimle ziehen kann, der lebt ja mittlerweile im Grunde genommen nur noch davon.
Ja.
Also wirklich politisches Kabarett zu machen. Also wirklich volle Power politisches Kabarett. Ich hatte das, glaube ich, schon mal erzählt, aber nicht im Podcast. Ich war einmal zum ersten Mal vor 7, 8 Jahren in der Provinz, also in der völligen Provinz bei Uwe Steimle, wo sich Uwe Steimle auch noch überhaupt nicht zur AfD bekannt hat, was er ja heute gewissermaßen schon tut. Auch wenn er so oszilliert zwischen BSW, Frieden und sonst sowas, tritt er jetzt halt zusammen mit Tino Chrupalla auf. Ich denke, das darf man schon als Wahlempfehlung deuten, auch wenn er das vielleicht bestreiten würde. Da war ich in einem prall gefüllten Saal mit, ich würde sagen, 800-900 anderen Menschen, die dem Aussehen nach eher nicht zur rechtsradikalen Szene gehört haben. Mhm. Und der erste Witz, den er macht, ist irgendwie, was war das? Da sagt er irgendwie, den Friedensnobelpreis kriegt dieses Jahr das Mittelmeer, die haben die meisten Flüchtlinge aufgenommen.
Was macht Viktor Orban eigentlich so erfolgreich? Es ist die Angst der Liberalen, dass ein rechter Wahlerfolg eine dauerhafte Wende hervorbringen könnte. Viktor Orban hat das geschafft. Wie und warum, das erfahrt ihr im Buch Nationaler Block. Jetzt auch als Hörbuch verfügbar. Entweder als Sofort-Download auf unserer Website oder überall dort, wo es Hörbücher gibt. www.jungeuropa.de.
Bumm. Und dann lachen da einfach bis auf irgendwie 50 politisch korrekte SPDler, haben dann halt 800, 700 Leute sich kaputt gelacht. So, und das ist natürlich ein Ding, hätte man sich vielleicht in der Form von Harald Schmidt auch vorstellen können, klopft aber die ganze Sendung so weiter.
Ja.
Also es ist praktisch eine Sendung der bewussten Grenzübertritte. Ja, auch dann seine klassischen Rollen dieser, ich krieg's nicht ausgesprochen im Sächsischen, ne, aber dieser Typ, der sich dann über Schwule aufregt. Und dann kommt immer sowas wie, du müsst doch mal eigentlich aufhängen. Mhm. Oder irgendwie so. Und das ist so bei Harald Schmidt nicht. Also das sind so einzelne so Pointen immer irgendwie, wo immer was mit dem Zweiten Weltkrieg ist oder so, aber das ist jetzt keine Sendung, die ausschließlich davon lebt, dass er sozusagen immer den Grad des Sagbaren übertritt. Ist mein Eindruck.
Ja, Uwe Steimle ist sozusagen ja auch von seinem Programm halt eingeschossen auf Ossi-Boomer, muss man halt so sagen. Also das richtet sich offensichtlich an die Schicht zwischen, sagen wir mal, 30 und 60, die eben in der ehemaligen sowjetischen Besatzungszone aufgewachsen sind. Und eben allem, was dazugehört. Ne? Das sind ich glaube, vieles von seinem Programm basiert ja eigentlich auch darauf, dass er sozusagen einfach nur im sächsischen Dialekt Sachen nacherzählt, dass er schildert, wie es ist, im Osten aufgewachsen zu sein, sich Witze darüber erlaubt, auch Umgang mit den Wessis und so.
Ja, oder Honecker-Parodie und solche Sachen. Ne?
Genau.
Es ist schon für diesen
Hintergrund haben. Ja, ich hätte mit, weiß ich nicht, mit 15 eine Honecker-Parodie nicht verstanden, weil Honecker für mich nicht präsent war.
Aber Harald Schmidt hättest du ja auch nicht verstanden.
Ja, ich habe das aber schon so geschaut.
Aber ist nicht Harald Schmidt der Prototyp der Sendung? Also eigentlich, unabhängig der Tatsache, dass er anders agiert, trotzdem eigentlich trotzdem ein westdeutscher Uwe Steimle in der Form, dass seine Sendung, obwohl die Wiedervereinigung dann ja schon stattgefunden hatte, eine Sendung ist, die sich vermutlich auch fast kein Ostdeutscher angeschaut hat.
Würde ich nicht sagen, auch wenn, also die Sendung wurde logischerweise in Köln gedreht, in Köln-Mülheim, was natürlich die Anreise aus dem Osten erschwert hat.
Sehr schöner Ort heute, ja.
Wie alles im Umkreis von Köln in 200 Kilometern, in jede Himmelsrichtung. Gab es schon immer ostdeutsche Besucher, hat ja auch öfter Leute mit nach vorne genommen, aber ich weiß auch nicht, wie sehr das jetzt präsent ist, ob das jetzt empirisch belegbar ist. Ich glaube aber, im Gegensatz zu Uwe Steimle, der sich eben sozusagen auf die ostdeutschen Boomer, männlich meistens auch wahrscheinlich, eingeschossen hat als, ja, ich sag mal, Target Audience, ist es bei Harald Schmidt halt diese leicht bildungsbürgerliche Schicht.
Sag ja, Wessis.
Gibt es auch im Osten. Schau dir Telkamp an.
Aber also, ich würde trotzdem sagen, dass es eine Sendung der alten Bundesrepublik irgendwie ist. Also das ist so diese, das atmet irgendwie Bonn. Ich weiß nicht, das ist so mein Eindruck. Aber da kann ich auch falsch liegen. Also
ich, wie gesagt, man sieht es ja sehr, sehr gut zu der Zeit, wo die alte BRD noch bestanden hat und auch die DDR, die Sendung eben ganz anders war. Und die Sendung erst so geworden ist, sozusagen in den frühen 2000ern. Es ist halt dieses grundsätzlich Reaktionäre, was so ein bisschen aus Harald Schmidt eben rauszulesen ist, glaube ich, aus der Sendung, ist, dass es nicht den Spirit von der alten Bonner Republik atmet, sondern es immer wieder so eine Art, er rekurriert die ganze Zeit auf die gute alte Zeit. Er macht das ja sehr, sehr oft. Er parodiert ja zum Beispiel auch Helmut Schmidt, wenn der von anständigen deutschen Firmen redet, dass immer so ein bisschen auf so eine, es gibt auch eine Sendung, wo er den Nürtinger Hauptbahnhof vorstellt, wie er der früher mal war und wie Showmaster früher die Frauen in der Sendung begrüßt hätten, so ein Kuss hat mir meine Frau erlaubt, so hätten die damals geredet. Das ist immer wieder einen gespielten Rückgriff auf die früheren Fernseh- und BRD-Zeiten gibt, aber wohl wissend, dass die Zeit halt lange vorbei ist. Es ist ja auch bei Harald Schmidt immer so, dass er diese Grenzüberschreitungen nie so platziert, als wären sie ihm zufällig untergelaufen, sondern die immer zum Thema macht. Also in der bekannten Neger-Folge, der hat Neger gesagt übrigens auf YouTube, unbedingt anschauen, da ist es ja so, dass er nicht nur das Wort Neger einfach droppt, sondern dann gleich auch imitiert, wie die Leute dann bei ihm anrufen und sich beschweren und sagen, der muss weg. Also es ist schon mit eingerechnet, dass sich die Leute drüber beschweren. Und er parodiert damit eigentlich nicht die Leute, die Neger sagen oder versucht das sozusagen zu kritisieren, sondern die Leute, die sich drüber aufregen.
Ja, er ist in der Form eigentlich der Antipode zu Steimle und zu auf der anderen Seite eben Böhmermann. Weil beide unabhängig ihres Inhaltes in den Sendungen selber, wobei das natürlich miteinander korrespondiert, beide im Grunde genommen irgendwie mittlerweile so eine Art Wahlkämpfer sind.
Ja.
Uwe Steimle war es lange Zeit nicht, das muss man fairerweise dazu sagen. Also der Mann ist unbestritten aus meiner Sicht ein echt kreativer und guter Künstler, ist ja auch, singt ja auch und so, ist ganz interessant. Der sich jetzt aber erst so in den letzten Jahren dazu hat hinreißen lassen, tatsächlich so richtig politisch aus sich rauszukommen. Ich meine, der hat
auch erst nachdem, glaube ich, er gecancelt wurde.
Ja, er hat ja vorher mit der Linken sympathisiert, wegen dieser Friedensgeschichten. Und ja, nachdem er gecancelt wurde im MDR und so weiter, ist er jetzt schon relativ eindeutig unterwegs, würde ich schon sagen. So, und Böhmermann war es schon immer. Ja. Mein Böhmermann ist ja der Prototyp
Comedian, muss man so sagen.
Ja, ist ein Antifa-Comedian, ja. Und auch auf so eine ganz widerliche Art und Weise. Ich meine, der ist ja nicht wie Harald Schmidt, setzt sich hin und macht über die Leute Witze.
Ja.
So, das machen ja auch andere Comedians. Also es gibt ja, wie heißt es, Heute-Show, diese Witzfigur,
Welke, ne?
Der Welke mit diesem Bernd Höcke-Mist.
Ja, ja.
Der zeigt halt immer irgendwelche Sendungen, wo irgendwelche, sag ich mal, Glatzen durch die Kante rennen. Und dann macht er halt Witze über die. Ja, okay. Hat Stefan Raab auch gemacht mit irgendwelchen Assis oder so. Und was ja aber der Böhmermann macht, das ist ja wirklich im Grunde genommen, der hat ja eine Truppe da sitzen, die im Prinzip so eine Art Antifa-Recherchen macht. Und das ist ja wirklich im Grunde genommen AFA-Arbeit. Also auf ganz widerliche Art und Weise. Und beide unterscheiden sich in der Form, Böhmermann sicherlich noch stärker als Steimle, aber beide unterscheiden sich damit ja doch, und das kann man vielleicht rausstreichen, auch als Zwischenfazit, ganz fundamental von Harald Schmidt. ja. der A, ein anderer Typ ist und B, eben gegen alle austeilt. Ne? Mhm. Und das ist auch ein bisschen vermutlich so das Geheimnis, ne? dass er eigentlich keine Seite so richtig irgendwie geschont hat. Ich meine, er ist Katholik, erzählt aber auch reihenweise Witze über die katholische Kirche beispielsweise und so weiter und so fort. Ja.
Na, du hast bestimmt den Tumult-Artikel gelesen, der ist, weiß nicht, 6 Jahre oder so alt, wo das eben auch thematisiert wird, eben diese reaktionäre Angewohnheit und dann reaktionär im Wortsinn, also im Bezug auf Widerstand gegen die Französische Revolution, diese reaktionäre Haltung, sich nicht in die Tagespolitik einzumischen, weil das sozusagen so eine Art Herabwürdigen auf eine niedere Stufe wäre. Und so ist tatsächlich auch, glaube ich, die Herangehensweise bei Harald Schmidt oft, dass er über alles Witze macht, er auch zum Beispiel viele seiner Witze oder seines Humors basieren ja darauf, Sachen in den Himmel zu loben. Mhm. Also er hatte zum Beispiel, die Harald Schmidt-Show war ja sozusagen die Show unter der Kanzlerschaft von Gerhard Schröder und Joschka Fischers als Außenminister, also Rot-Grün, dass es eben nicht darum ging, immer einfach zu sagen, hahaha, schau mal, wie dumm der Fischer ist, sondern eben das immer ironisch zu überhöhen. Also gibt ja auch eine Sendung dann, wo das mit Belgrad und so war, wo es dann eben, wo er sich immer drüber gefreut hat, dass es ja total toll sei, dass die Bundeswehr sich endlich mal wieder an einem Angriffskrieg beteiligt und so. Und unterschwellig merkst du dann ja, der macht sich eigentlich drüber lustig, weil so würde ja kein Mensch reden. Mhm. Und das ist sozusagen diese Basis von dem Humor, eben auch nicht immer deutlich zu sagen, haha, schau mal, wie dumm die sind, wie das jetzt bei Böhmermann wäre. Oder macht ja Böhmermann auch so, immer ganz deutlich in die Kamera zu sagen, also, haha, wir beleidigen jetzt Faschisten, weil die Faschisten sind. Sondern bei Harald Schmidt ist es immer, sage ich mal, um zwei Ecken wenigstens gedacht. Und dadurch, dass es natürlich auch keine richtige Oppositionspartei gibt, sondern ja, ist halt die alte Bundesrepublik mit ihrem, wie waren es, 4 Parteien?
Meistens, ja.
5, wenn man die Linke mit dazu nimmt.
PDS sogar damals noch teilweise.
Genau, da haben halt alle ihr Fett wegbekommen, aber hauptsächlich eigentlich CDU als größte Oppositionspartei damals und halt Gerhard Schröder und die SPD und die Grünen.
Ein interessantes Detail sind ja auch diese Wahlumfragen immer, ne? Mhm. Die dann stattgefunden haben. Ich weiß nicht, ob das immer stattgefunden hat.
Nee, das haben die im Vorlauf der Bundestagswahl 2002, war die 2002, ich glaube.
Vermutlich.
Gemacht, eben bei jeder Sendung, die ja mehrmals wöchentlich war, tatsächlich eine Wahlumfrage durchzuführen und das halt immer in irgendeiner Form zu kommentieren. Sie hatten 2001, glaube ich, auch.
Naja, im Publikum muss man dazu sagen.
Genau.
Also vor der Sendung.
Genau.
Ja.
Hatten die auch ein Klassenbuch davor, wo die dann halt immer eingetragen haben, wenn jemand aus dem Team sich krank gemeldet haben, um sich dann drüber lustig zu machen, dass die halb besoffenen Redakteure wieder freimachen. Mhm. So. Ja, und das wurde halt dann immer ein bisschen kommentiert. So, unser Studiopublikum würde heute so und so wählen, wenn die Regierung nicht beschlossen hätte, die Wahlen abzuschaffen. Und dann wird es halt, also einfach nur, weiß nicht, 30 Sekunden so ein bisschen. Ist halt so.
Würdest du sagen, das ist eine interessante Sache oder eine interessante Diskussion, die mit TV Total, mit Stefan Raab aufkam, war so dieser Humor des Bloßstellens und des Witze über Dritte machen. Also ja. Das kam dann bei Stefan Raab, der hatte ja diese Knöpfe, wo er mal drauf gedrückt hat, wo er dann diese komischen Spots eingeblendet hat. Und da gab es ja zum Beispiel auch diese Maschendrahtzaun-Affäre.
Ja.
Und Stefan Raab hat ja dann aus diesen Dingern teilweise auch sehr erfolgreiche Lieder gemacht, die tatsächlich auch in den Charts waren.
Ja.
Unter anderem dieses Wir kiffen und so weiter. Da hat er sich jetzt über niemanden explizit lustig gemacht. Aber also Raab hat sich ja teilweise schon in einer wirklich krassen Form auch über die Gäste lustig gemacht.
Hm.
Wenn sie da waren, so keine Ahnung, Sido oder so, der dann mit dieser Maske und irgendwie so Schlabberklamotten reinkam oder über irgendwelche Weiber. Und halt dieses Assi-Bashing. Also das war so ein Klassiker bei Rapia, immer irgendwelche, ich meine, der hätte im Prinzip der so diese Rittergeschichte, ja, das sowas. Und Böhmermann macht das ja auch nur auf so eine politische Art. Also dann Leute halt nackt zu machen, die halt, der ist jetzt ein Nazi und der hat ein Gesichtstattoo und wir haben jetzt mal recherchiert, wo der eigentlich wohnt und guck mal. Also dann nochmal auf eine viel ärgere Art und Weise. Aber das ist so eine Sache, die bei Stefan Raab anfangs, als die Sendung aufkam, heftig diskutiert wurde. Darf man das? Darf man Leute in der Öffentlichkeit so bloß machen? Da gab es ja auch, glaube sogar, also der wurde ja öfter verklagt natürlich auch und gab es auch diese Dinger so von wegen, was ist, wenn sich da mal einer umbringt und der kann jetzt nicht mehr in den Supermarkt gehen, will sich alle über den lustig machen. Ja. Gibt es da im Stil von Harald Schmidt und vielleicht auch so älteren Comedians, ja, ich weiß nicht, ob ich das Niveauunterschied nennen würde, aber ich habe so viele Folgen Harald Schmidt nicht gesehen, also dass ich mir das jetzt beantworten könnte. Einfach, ich hatte das Gefühl in den Sendungen, die ich gesehen habe, dass das ein bisschen anders funktioniert. Also, dass das, ich will jetzt nicht sagen, niveauvolleres Lustigmachen ist, aber halt hauptsächlich über Personen, die selber in Machtpositionen sind. Ja, nicht so über dieses, guck mal, der Assi ohne Zähne dort.
Also, ich kann es natürlich nicht über die ganze Karriere sozusagen sagen. Er hat bestimmt auch Normies, sag ich mal, vor die Kamera gezerrt, die in den Beiträgen dann ein bisschen lächerlich gemacht wurden. Aber hauptsächlich, Harald Schmidt wurde ja auch mehrmals verklagt, ging es immer um Personen des öffentlichen Lebens. Ja. Und daraus wurde dann so ein bisschen der Witz gezogen. Also der bekannteste Skandal ist, glaube ich, der mit Bettina Böttiger, ich weiß nicht, ob du die Kanzel noch kennst, nee. Eine Fernsehmoderatorin, die sich, glaube ich, später als lesbisch geoutet hatte. Mhm. Und Harald Schmidt hat irgendwie so einen Witz gebracht, wo sie dann irgendwie eine Klobürste eingeblendet haben, Bild von Bettina Böttiger und eine Flasche Eierlikör. Und dann hieß es, was haben diese Dinge zusammen? Ja, kein Mann würde die mit einer Kneifzange anfassen. Und da gab es dann hinterher schon Ärger. Aber gut, wenn du in der Öffentlichkeit stehst, musst du halt ein Stück weit auch mit sowas klarkommen.
Klar.
Das waren jetzt, glaube ich, nicht irgendwelche, weiß nicht, Teilnehmer von irgendeiner Dritter Wegs-Demo in Plauen.
Zumal auch der Unterschied ist, ob du so einen Witz machst oder ob du halt hergehst und sagst, guck mal, es gibt ein Paparazzi-Foto, da hat die keine Unterwäsche an und dann so wirklich, also so richtig krass unter der Gürtellinie halt hergehst. So, ne?
Kennst du das Video mit Oliver Pocher?
Nee.
Doch, du hast es mir, glaube ich, sogar vor Wochen oder Monaten mal geschickt sogar. Schmidt hatte dann ja bei ARD dieses Schmidt und Pocher mit Oliver Pocher, wo die irgendeine englische oder englischsprachige Band als Gast hatten, die dann irgendwas vorgespielt haben und Oliver Pocher so einen behinderten Witz gemacht hatte. Der hatte dann irgendwie so ein Fläschchen hochgehalten, das sie ihm geschenkt haben und gesagt haben, haha, das ist bestimmt ihr Muschisaft. Und das war ganz am Ende der Sendung und Harald Schmidt ihn dann auf Deutsch so unfassbar zur Sau gemacht hat, weil er es so unfassbar niveaulos fand. Guck mal, die dummen Engländer, die verstehen jetzt nicht, dass ich sie verarsche und dass es so total niveaulos wäre. Musst du mal anschauen auf YouTube. Also es gibt da schon...
Meinst du so ernst gemeint? Aber,
ja. Also musst du mal anschauen, richtig da beleidigt der Pocher. Und es hat ja auch nicht gut funktioniert, die Symbiose aus diesen zwei sehr, sehr verschiedenen.
Weil der Pocher auch ein Trottel ist.
Natürlich. Ja, er hat sich halt dann Schmidt hochgezogen. Ja, aber ich glaube schon, dass es da Niveauunterschied gibt. Bei Schmidt ist ja auch vieles unter der Gürtellinie.
Aber ich glaube, da gibt es einen Unterschied trotzdem, weißt du, wie ich meine? Ist auch eine Frage, gegen wen du eben austeilst. Du sagst es schon, ein Fußballer oder ein Politiker, den kann ich schon nackt machen. Das gehört halt dazu. Aber es ist was anderes, ob ich halt irgendwie aus einem Kaff in Sachsen-Anhalt irgendwie in einer Fernsehdokumentation eine entdecke und die dann halt zum Gespött der Nation mache.
Ja.
So, das ist halt schon eine andere Art. Und da kann man, wenn man will, kann man eben schon eine andere Art von Hintergrund einfach erkennen. Wenn man jetzt dieses Reaktionäre tatsächlich bei Schmidt so ein bisschen ernst nimmt, als Persönlichkeitsmerkmal oder als Erziehung oder was auch immer, dann scheint sich das durchaus doch auszuwirken. Bleibt am Ende, Volker, trotzdem die Frage, was machen wir jetzt damit? Also, du hast ja aus einem bestimmten Grund über Harald Schmidt vermutlich auch sprechen wollen. Stellen wir das mal ans Ende ran. Wir hatten ja die Frage notiert, wie rechts ist Harald Schmidt? Das ist natürlich nicht zu beantworten.
Ja.
Das ist ähnlich wie, du hattest ihn schon einmal erwähnt, wie rechts ist Christian Kracht, also Personen, die sich dazu im Grunde genommen nicht wirklich äußern und immer mit der Grenzüberschreitung so ein bisschen spielen, da gehört das ja auch zum Image dazu. Also ich meine, mir sind jetzt von Schmidt keine Äußerungen bekannt, die man tendenziell eher im linken Lager vielleicht unterbringen könnte.
Ja, also ja. Der spielt natürlich auf einer bestimmten Klaviatur, die offensichtlich im konservativen bis halt so bildungsbürgerlich-reaktionären Bereich angebracht ist. Ganz anders eben wie bei Böhmermann, wo du halt auch sehr, sehr deutlich merkst, wo die Reise halt hingeht. Bei Schmidt ist das halt so ein bisschen subtiler. Aber es ist sehr, sehr schwer, da jetzt zum Beispiel auf sein Wahlverhalten zu schließen. Es gibt auch sehr, sehr viele Witze zum Beispiel über die US-amerikanischen Freunde, wo man eben dann nicht aber klar rauserkennen kann, ob er das jetzt wirklich im Sinne der Westbindung meint oder ob er eigentlich die Amerikaner gern aus dem Land haben möchte. Es lässt sich in beide Richtungen oft so interpretieren, auch seine Aussagen eben zur Marktwirtschaft zum Beispiel deuten da in die Richtung. Deswegen ist es ganz, ganz schwer, da jetzt irgendwie ein Art politisches Profil raus zu interpretieren. Ich glaube, das sollte man auch nicht tun, weil man da halt in Teufels Küche kommt, genau wie halt bei Christian Kracht, so dass die Leute irgendwie, oder weiß nicht, bei Tarantino auf Twitter haben wir es ja auch gesehen, wo die Leute dann halt denken, oh nein, der wohnt in Tel Aviv, wir sollten keine Filme mehr von ihm anschauen, ja, vielleicht ist Harald Schmidt halt auch nur am Ende nur ein CSU-Wähler, so what?
Aber interessant ist ja, wenn er heute sozusagen weiterhin eine Sendung betreiben würde, dann kann man schon stark davon ausgehen, dass das Hauptziel seines Spots aktuell vermutlich eben dieser woke Kulturbetrieb sein könnte. Also das würde zu ihm passen, zu sagen, sicherlich auch mal ein Witz gegen die AfD. Das ist eben der Unterschied zu Leuten wie Böhmermann. Aber insgesamt vermutlich schon über diesen ganzen Feminismus-Kram und Klientelpolitik, Gender, Transgender, diesen ganzen Kram könnte ich mir schon vorstellen, dass das Ziel seiner Kritik wäre oder seiner Sendung. Und vielleicht zum Abschluss die Frage, das würde mich noch interessieren, wenn man nochmal auf dieses Künstlerische auch zu sprechen kommen will. Hältst du es für den guten, ich sag jetzt mal Künstler allgemein, Comedian im Speziellen, für wichtig, sich vor dieser politischen einerseits Vereinnahmung, andererseits auch selbst eigenen Bekenntniszwang zu schützen für die Qualität einer solchen Sendung? Oder?
Es ist ganz, ganz schwer zu beurteilen. Wir hatten das, glaube ich, auch in unserer Idealismus-Sendung, einer der letzten Podcast-Folgen. Es gab halt in der 200-jährigen Retroperspektive immer beides. Politische Künstler, also zum Beispiel die Romantiker zum Beispiel, die sehr, sehr deutlich gesagt haben, dass sie zum Beispiel von dem reaktionären Kaisertum und Königstum in Preußen und Deutschland nichts halten. Und es gab halt Leute, die lieber die Fresse gehalten haben. Und es gab es im Dritten Reich auch Leute, die halt gute Künstler waren, aber eben, sag ich mal, auf Seite des Regimes standen. Und es gab gute Künstler, die entweder ausgewandert sind oder die Fresse gehalten haben und sich arrangiert haben, irgendwie ohne Aufsehen zu erregen. Es hängt, glaube ich, auch immer von der Persönlichkeit an. Ich habe da auch immer lange drüber nachgedacht. Ich weiß nicht, wir hatten das, glaube ich, mal bei Enklave und bei Europa Power Portal. Könnte sein. Hätte es einen Unterschied gemacht, ob diese Bücher jetzt vielleicht Mainstream erschienen wären? Wäre dann ihre Wirkmächtigkeit nicht größer geworden? Ja, aber zu welchem Preis? Und für mich zum Beispiel ist es vollkommen klar, dass man als politischer Mensch auch immer klar seine Meinung zum Ausdruck bringt. Also das dann auch ab einem bestimmten Punkt auch immer ein bisschen lächerlich wird, wenn man dann in so einer künstlerischen Abgehobenheit keine Wahlempfehlungen geben möchte und nur noch alles ironisch aus der dritten Perspektive oder der dritten Person kommentiert, während halt in der Innenstadt Frauen vergewaltigt und Menschen abgestochen werden. Das
durch deutsche Staatsbürger, um das nochmal deutlich zu sagen. Ne?
Mit Vornamen Mohammed. Ja. Wo dann halt muss jeder für sich selber ausmachen, aber es gibt ja auch durchaus berechtigte Kritik an diesem abgehobenen Künstlertum, das sozusagen immer so tut, als hätte die ganze Welt da draußen nichts mit einem zu tun. Und,
aber ist Schmidt da einzuordnen?
Würde ich schon ein Stück weit so sagen. Also er macht halt gern den Hampelmann, macht sich über alles lustig, so als Hofnarr. Aber ich glaube, er würde nichts sagen, was ihn unter einer neu zu bildenden Bundesregierung unter Björn Höcke in Misskredit bringen könnte. Aber genauso wenig würde er auch bei Sarah Wagenknecht nichts unversucht lassen, um da nicht in irgendeiner Form andocken zu können.
Also, die Hufeisentheorie mal wieder.
Nö, aber auch bei Gerhard Schröder war er ja nie so unerwünschte Person. Also er ist nie so weit gegangen, dass er gecancelt würde tatsächlich. Naja. So, das hätte es wahrscheinlich in den 90ern und 2000ern auch, wäre es vielleicht auch möglich gewesen. Er hätte ja auch eine Wahlempfehlung für die NPD 2002 aussprechen können, hat er nicht getan. So, jetzt um ein blödes Beispiel mal zu bringen. Der weiß, glaube ich, schon sehr, sehr genau, was er sagt, was man sich erlauben kann, vor welchem Publikum er was sagt. Also, wie gesagt, wir hatten diese NZZ-Konferenz, war das, glaube ich, in der Schweiz, wo er war, mit Hans-Georg Maaßen und so. Er weiß, welche Witze er auf einer FAZ-Bühne machen kann, vor welchem Publikum das stattfindet. Und ich glaube jetzt nicht, dass da jetzt so irgendwie was demnächst Weltbewegendes passiert, in dem Sinne, dass der jetzt morgen irgendwo bei der AfD auf der Bühne in Bautzen rumhampelt und ins Mikrofon schreit, alles für Deutschland.
Also was ja verboten du glaubst ist. Nicht, dass er in den nächsten Jahren zu so einer Art Kippfigur wird, wie es bei einigen wenigen größeren Personen sozusagen passiert ist.
Nö. Also ich wüsste auch nicht, warum er das tun sollte. Also es hat für ihn keinen Vorteil.
Es hat keinen Vorteil. Der ein oder andere würde sagen, Frage des Gewissens in einem Staat, der sich durchgängig verschlechtert, sich dann am Ende doch noch zu bekennen, aber da ist er vermutlich nicht der Typ für.
Man muss aber auch fairerweise sagen, das macht auch sonst keiner. Also diese ganzen Leute, die jetzt bei der AfD, Entschuldigung mal, im Parlament sitzen, die würden das ja nicht machen, wenn sie nicht im Parlament sitzen würden.
Ja, das ist ja aber auch nicht das Thema. Es geht ja im Grunde genommen um Leute, die vorher im Mainstream irgendwie eingebunden waren. Du kannst natürlich jemanden wie Hans-Georg Maaßen hernehmen, für den ich jetzt wenig Sympathie habe, der natürlich auch nicht vergleichbar ist mit Schmidt, aber der ja trotzdem Chef des Verfassungsschutzes war, der sich jetzt entschieden hat, anscheinend selber vom Verfassungsschutz beobachtet zu werden. Also das ist ja durchaus eine Möglichkeit. Und
ja, aber das hätte er nicht gemacht, wenn er nicht von seinem Posten als Präsident entbunden worden wäre.
Also ja, die Leute gut, aber Harald Schmidt hat ja jetzt auch nichts mehr zu verlieren. Der hat ja jetzt keine Sendung mehr oder irgendwie.
Doch, natürlich hat er was zu verlieren. Die Leute wollen ja immer noch eingeladen werden.
Ja gut, aber will Hans-Georg Maaßen nicht mehr eingeladen werden? Oder,
ich glaube halt, in dem Moment, wo der gecancelt wurde, war es für ihn sozusagen vorbei. Das ist zum Beispiel auch ein Phänomen,
dass nimm dir halt so Leute wie Eric Clapton her oder wir hatten es neulich über Roger Waters oder was auch immer. Ich habe jetzt nicht noch hunderte andere im Kopf, aber es gibt sicherlich Figuren, die irgendwann trotzdem gesagt haben, komm, scheiß drauf. Gerade bei Corona auch sowas, Leute wie Nena, bei diesem ganzen Corona-Thema und so, die dann schon, ob man jetzt sagen will, die sind ihrem Gewissen gefolgt, sei mal dahingestellt, aber die sich schon in Misskredit gebracht haben.
Ich würde es halt sehr, sehr vorsichtig beurteilen. Wie gesagt, die Nena ist ja auch nicht gecancelt worden, die schreibt noch eine Kolumne beim Fokus, glaube ich.
Aber die haben schon, also was heißt geopfert, das ist falsch, aber da muss man schon, ohne dass man jetzt so viel Respekt haben muss, sagen, die haben sich trotzdem schon ein bisschen vorgetraut. Das kannst du schon sagen.
Ganz, ganz kleines bisschen. Und rufen dann doch dennoch zur Nichtwahl der AfD auf.
Ja, gut, aber das ist halt nicht das einzige Kriterium, ne?
Ich weiß, aber ich will nur sagen, bei den meisten Leuten, auch bei Hans-Georg Maaßen, auch bei Nena, ist das entscheidende Motiv immer noch die Frage, was haben sie zu verlieren? Das ist manchmal materiell.
Ja,
und klar. Oft ist es immateriell. Ich habe das ganz oft gesehen bei diesen Bundeswehrgenerälen, wo sie dann abgezeichnet hat, die werden halt, wenn sie das und das sagen, halt nicht mehr zu irgendwelchen Bällen eingeladen, weil sie halt gern sozusagen das Flair des Ex-Generals haben, der dann immer noch irgendwo was Wichtiges sagen kann. Mhm. Und das ist vielen Leuten sehr, sehr viel wichtiger als Geld.
Das stimmt. Zum Abschluss, Volker, vielleicht für die jüngeren Zuhörer, die es da draußen gibt, noch ein, zwei Empfehlungen des kostenfreien Konsums, um reinzukommen in das, was wir heute besprochen haben.
Es ist sehr, sehr schwer zu sagen. Bei Harald Schmidt ist sozusagen das Problem, dass die Sendungen nicht so pointenreich sind. Also in dem Sinne, dass man das irgendwie einfach in 3 Minuten konsumieren kann und dann Witzefeuerwerk abgefeuert wird. Die Folgen, die auf YouTube sind, und das sind sehr, sehr viele, da hat sich zum Beispiel ein YouTube-Nutzer namens Weize45 sehr verdient gemacht, der, glaube ich, alle Folgen 2001, 2002, 2003 und einen Großteil davon hochgeladen hat und in einer Playlist chronologisch archiviert hat. kann man eben nicht sagen, wo das sozusagen anzusetzen ist. Meine Empfehlung wäre tendenziell in der Zeit 2002, 2003 anzusetzen, wo die Sendung halt offensichtlich auf dem Höhepunkt war, unter anderem mit Klassikern wie Christian Kracht als Gästen, aber eben da auch berühmte, berüchtigte Sendungen wie Der hat Neger gesagt und die Champagnernacht und sowas und das Skatkloppen mit dabei sind. Da würde ich mal vielleicht mit der Playlist einfach anfangen, runterzuschauen und dann ja, müsste man mal sehen, ob man sich immer eine 45-Minuten-Sendung jeden Abend reinziehen kann noch, ob die Aufmerksamkeitsspanne das noch ergibt.
Jetzt habe ich die ganze Zeit überlegt, Volker, wir wollen ja auch Bücher verkaufen. Was kann man an der Ende einer Harald-Schmidt-Folge empfehlen? Ganz schwer, aber ich möchte, und das passt vielleicht so ein bisschen, auf unser neues Buch hinweisen, Alain de Benoist, Demokratie, das Problem, erscheint am 22. September, am Sonntag der Wahl in Brandenburg. Wir werden es ein bisschen früher schon verschicken können, kostet schlanke 18 Euro. Ist der nächste Teil der Theoriereihe und passt zumindest thematisch hier und da zur Kritik, die Harald Schmidt auch an der Demokratie geübt hat. Ist das nicht eine schöne Überleitung?
Ja, wunderbar. So
kauft bitte sofort dieses Buch auf
Europa.de. Ich dachte, du wolltest sowas sagen wie Harald Schmidt ist lustig, wisst ihr, was auch lustig ist? Europapower brutal, bitte kaufen.
Lustig ist, wenn ich jetzt einen Achselfurz machen würde, aber damit hören wir jetzt auf. Tschüss.
Kannst du sowas?
Ja.
Okay.
Mach's gut.
Bis dann.